In der heutigen Podcast-Folge haben wir nochmals Julian Napp von Otto Bock zum Gespräch eingeladen. Julian hat nun die Paralympischen Spiele mit seinem Otto Bock-Team in Paris hinter sich gebracht, hat mit der Werkstatt alles getan, um den Sportlern einen schadensfreien Sport zu ermöglichen und ganz, ganz viele Passteile getauscht und Reparaturen geleistet. Und ja, was vor Ort alles passiert ist, was sein persönliches Highlight war und wie er das Ganze auch verarbeitet, so also eine intensive Zeit, darüber sprechen wir heute im Podcast.
Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Julian, ich grüße dich.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, freut mich, dass du tatsächlich dich dran erinnert hast. Du bist ja netterweise auf mich zugekommen, hast gesagt, so, jetzt geht's mir wieder gut. Hast alles verarbeitet und jetzt können wir nochmal drüber sprechen. Ja, wer wissen möchte, was Julian macht, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Der kann sich gerne den ersten Teil von dem Podcast anhören, wo wir schon mal das Vorgespräch vor den Paralympischen Spielen gehabt haben. Jetzt sind wir nach den Paralympischen Spielen und ich frage mal ganz frech vorweg, wie war's?
Also es war genial, also großartig, hat mega Spaß gemacht, bei den Paralympics zu sein, diese Atmosphäre wieder mitzunehmen, die da rund um die Spiele herrscht, in der Stadt, in dem olympischen Dorf, wo wir auch unsere Werkstatt hatten. Und ja, dieses Mal einfach ein unglaubliches Highlight für mich waren einfach diese Sportstätten, die in die Stadt so integriert waren, ob das das Blindenfußball direkt vorm Eiffelturm war oder ja der Triathlon, der da durch die Stadt ging, vor diesen ganzen historischen Gebäuden. Das war einfach ja wirklich eine wahnsinnige Erfahrung, wahnsinnige Atmosphäre für die Sportler auch und ja hat mega Spaß gemacht, trotz der stressigen Zeit da ja ein Teil davon zu sein.
Ja, das ist eine Mega-Atmosphäre war. Das haben auch viele, viele Sportler während der Spiele und auch nach der Spielen immer mal wieder betont. Und die haben gesagt, so, boah, du kommst ins Stadion rein und jetzt weißt du mal, wie sich Spieler von großen Clubs wie Bayern München oder Borussia Dortmund fühlen, wenn die in ihr Stadion reinkommen und das ganze Stadion bebt, weil da wirklich die Ränge voll waren. Und man kennt es ja aus vergangenen Paralympischen Spielen, dann waren so die Stadien mal so halb voll, war ja schon ganz gut, außer London. London war auch sehr, sehr stark besetzt von den Zuschauern, aber alle haben gesagt, Paris hat es sich, also Frankreich hat es sich auf die Fahne geschrieben, wir möchten die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele auf ein Level bringen und das haben sie mit den Zuschauern auf jeden Fall geschafft.
Ja, also ich war jetzt nicht bei den Olympischen
Die
Spielen
Werkstatt,
dabei.
die ihr aufgebaut hast, das hast du ja gerade schon gesagt, ihr wart ja am Paralympischen Dorf, wart ihr dann so zentral, also die Dörfer selbst, das waren ja, wenn ich das richtig gesehen habe, so einzelne Hochhäuser um in Paris oder um Paris rum. Wie war das aufgebaut?
Also es war also das Olympische Dorf war in einem Stadtteil von Paris, wo die teilweise vorhandene Gebäude renoviert haben und teilweise auch neue Gebäude gebaut haben. Und in
Krass.
einem von diesen Gebäuden war dann auch unsere Werkstatt. Und um unsere Werkstatt drumherum waren genau diese Hochhäuser, mehrstöckigen Häuser, Wohnblocks, wo dann die Sportler und die Funktionäre drin gewohnt haben.
Stark. Cool. Ja, und dann seid ihr habt die Werkstatt aufgebaut. Ihr wart, glaube ich, vor den Paralympischen, also ein paar Tage vor dem Start, musstet ihr bestimmt schon da sein, um euch da zu finden und alles aufzubauen. Ging der Transport eurer Sachen dahin? War das alles problemlos und der Aufbau? Oder gab es wieder besondere Zwischenfälle?
Nee, diesmal war das relativ problemlos. Die Sachen wurden pünktlich geliefert, die sind pünktlich reingekommen und wurden schon vor den Olympischen Spielen auch schon da reingebracht in die Sicherheitszone. Also es gibt so eine Sicherheitszone, da wird alles reingebracht, schon vor die Olympischen Spiele. Dann erstmal zur Seite gestellt. Und als die Olympischen Spiele zu Ende waren, waren wir 3 Tage später schon vor Ort und haben dann unsere Werkstatt eingerichtet. Also wir haben dann die Sachen aus dem Lager geholt und direkt unsere Werkstatt aufgebaut, 2 Tage, 3 Tage. Und dann war es, ich glaube, ja, 10 Tage. Vorher waren wir da, bevor die Spiele gestartet haben. Und eine Woche bevor dann die Spiele gestartet haben, kamen die ersten Sportler und Funktionäre ins Dorf. Das Dorf hat sich quasi mit Leben gefüllt. Und dann war unsere Werkstatt auch schon offen und wir haben die ersten Reparaturen durchgeführt. Gerade so am Anfang ist das immer das Hauptthema, so das, was auf der Reise kaputt geht, im Flieger verloren gegangen ist. Da kommen die Leute dann gleich an und fragen dann nach Hilfe, damit sie die Zeit da relativ unkompliziert verbringen können.
Was geht da zum Beispiel verloren? Also sind das dann Einzelpassteile oder komplette Rollstühle oder?
Es gibt zum Beispiel bei Rollstühlen hatten wir dieses Mal das ein oder andere Mal die Sitzkissen. Also das, was nicht fest am Rollstuhl dran ist. Der Rollstuhl wird behandelt wie ein normales Gepäck, kommt irgendwie da rein und kommt dann ohne Sitzkissen wieder raus.
Wow.
Und das ist natürlich in dem Fall für den Sportler maximal blöd. Er muss die ganze Zeit theoretisch einfach auf so einem, ja, ohne Sitzpolsterung sitzen, den ganzen Tag. Ja. Und dafür haben wir natürlich dann auch Ersatzteile dabei und geben die dann auch, oder stellen die dann auch zur Verfügung.
Das ist gut. Ja, das ist mega unangenehm. Also wenn man mal in so einem Rollstuhl gesessen hat, man sitzt nur auf diesem Bezug, wo drunter auch direkt die Stangen teilweise laufen, der ist ja auch nicht richtig gleichmäßig oder schon gleichmäßig, aber der ist ja dann so ein bisschen gespannt und der hat es halt unkomfortabel und dadurch halt bringt es auch die Körpersymmetrie direkt wieder aus dem Gleichgewicht und das kann halt auch richtig wehtun und auch den Sport halt beeinflussen. Das will man gar nicht meinen. Es gibt ja auch so ergonomische Sitzkissen, die ja extra für die Menschen dann hergestellt werden. Und das ist ja schon Wahnsinn, was die für einen Vorteil an Lebensqualität haben, nur durch ein Sitzkissen dann. Also es ist schon echt, es macht was aus und es ist immer schade, dass dann solche Hilfsmittel einfach lieblos in den Flieger geschmissen werden und dann defekt oder halt gar nicht wieder den Weg da rausfinden und keiner war es und am Flughafen brauchen wir noch nicht diskutieren mit den Leuten oder dann nochmal sagen, jetzt guck aber mal nach. Der Flieger ist ja meistens schon wieder voll und auf einem anderen Weg unterwegs. Ja, cool. Und dann habt ihr langsam mitbekommen, wie sich das Ganze mit Leben füllt. Die Sportler kamen an. Ich meine, es war die Eröffnungsfeier war ja schon alleine ein riesen Ding. War richtig cool zu verfolgen und auch interessant zu sehen, aus welchen Ländern teilweise richtig starke Athleten kommen. Durftet ihr die miterleben, die Eröffnungszeremonie, oder war das schon richtig Business bei euch?
Also bei uns ging es dieses Mal tatsächlich los, ohne Vorwarnung. Also normalerweise die ersten 2 Tage waren immer so aus meiner Erfahrung, waren immer so ein bisschen, ja, okay, du kannst kurz reinkommen und guckst mal, wie alles so läuft, wie die neue Werkstatt sich so anfühlt. Aber hier war wirklich so, als ob einer den Korken rausgezogen hat und es kam gleich die Flut von Leuten rein. Und die Reparaturen, also wir hatten wirklich gerade vor den Spielen sehr, sehr viel zu tun. Hatten schon bis zur Eröffnungsfeier schon über 1600 Reparaturen gemacht.
Boah.
Und das war die Woche davor, also vor den Spielen. Und es war schon eine wahnsinnig intensive Zeit. Und dann die Eröffnungsfeier war dann auch so für uns. Also du bist quasi schon da drin. Eröffnungsfeier heißt ja eigentlich erst, jetzt geht's für die Spiele los. Wir waren ja schon dabei. Wir hatten dieses Mal leider nicht die Möglichkeit, dran teilzunehmen an der Eröffnungsfeier, weil die Ticketpreise doch sehr hoch waren. Wir haben aber von unserem Team aus ein Event gestartet und haben uns im Hotel eine Location gemietet, sodass wir dann alle zusammen da die Eröffnungsfeier verfolgt haben und auch den Einmarsch der Athleten und alles sowas, damit wir dieses Feeling doch schon alles mitbekommen, was da so abgeht in der Stadt.
Wie teuer waren die Tickets dann für die Eröffnungsfeier? Weißt du das noch?
Es waren unterschiedliche Preiskategorien, die es dann irgendwie gab, aber dadurch, dass wir ja zu der Zeit über 90 Leute schon waren, und ich meine, ein Ticket war auf jeden Fall mehrere hundert Euro.
Das ist eine Ansage, ja. Also, ich meine, war eine schöne Show, aber ja, ist halt ist eine Ansage. Mal 90, dann sowieso nochmal.
Genau.
Kann man die lieber anders schauen. Ja, es war cool, dass er das dann aber umgeswitcht hat und gesagt hat, hey, wir wollen uns das nicht ganz nehmen lassen und machen es dann auf einer anderen Ebene.
Nee, das war auch ganz gut, weil so konnte man wirklich das Ganze von nochmal anders genießen. Es war eine gelungene Veranstaltung. Ich glaube, da hatte auch jeder von den Teamkollegen dann auch seinen Spaß.
Das ist wichtig. Gut, und danach, ja, zu den Paralympischen Spielen ging es dann für euch richtig oder gar nicht mehr so richtig dann anscheinend los. Dann kamen dann nur noch die Sachen, die dann in den Wettkämpfen oder im Training kaputt gegangen sind. Wo würdest du sagen, habt ihr da noch am meisten Manpower benötigt oder wo gab es eine Sportart, wo ihr sagt, okay, das war schon auffällig, da mussten wir stark vertreten sein oder viele Reparaturen machen?
Wir haben natürlich so die Erfahrung aus den letzten Jahren mit gesammelt, wo die größten Bedarfe dann stattfinden. Und das meiste an Reparaturen war in der Leichtathletik, also Athletics, alles, was damit zu tun hat, tatsächlich. Dass Rennrollstühle sind, waren sehr viele wieder da, aber auch diese Wurfstühle, also für die Wurfdisziplin, wo die Sportler dann drauf sitzen, da waren wieder einige da. Viele Prothesen auch tatsächlich, wo dann teilweise die nur einen Spike gelöst werden musste oder ausgetauscht werden musste, aber auch teilweise die Prothese dann relativ stark beschädigt war. Also wir hatten einen Fall, aus Thailand kam der Herr, der hat 100 Meter Sprint gemacht und der hat nur einen Prothesenschaft. Mit dem hat er die Alltagsprothese und schraubt die dann um zu der Sportprothese. Und der ist ist gelandet und wollte zum Taxi und ist irgendwie über den Bordstein gestürzt. Und so blöd gefallen, dass der Anker aus der Prothesenschaft rausgerissen ist.
Oh.
Also so richtig, richtig doof. Und war das erste Mal bei Paralympischen Spielen und hat sich da natürlich 3 Jahre seit seiner Amputation drauf vorbereitet. Und dann geht die Prothese kaputt und er war nur noch im Rollstuhl und wusste nicht, was er machen sollte. Und da konnten wir dann auch einen neuen Schaft bauen. Und er konnte auch dran teilnehmen an dem Wettkampf. Also
ich glaube, dem habt ihr das Leben irgendwie gerettet, also mental auf jeden Fall. Also boah, fühle ich ja so ein bisschen, ne? Wenn man sagt, so, ich habe ja schon Angst, wenn ich zu einem Trainingslager oder zum Wettkampf geflogen bin, hatte ich immer Angst, dass irgendwas am Fahrrad ist. Und wenn ich mir dann überlege, die Prothese geht kaputt und du rechnest damit, okay, du bist jetzt da, du hast dich 3 Jahre darauf vorbereitet, steigst einfach nur aus dem Flieger aus, fällst dumm und dir bricht die einzige Prothese, die du hast. Ja, wir haben ja hier in Deutschland zumindest dann meistens nochmal eine Wechselprothese, um dann zumindest noch vernünftig von A nach B zu kommen. Aber wenn du dann gar keine mehr hast, boah, will ich gar nicht wissen, was bei dem alles im Kopf abgegangen ist, weil er auch wahrscheinlich nicht im ersten Moment wusste, habe ich jetzt irgendeine Chance auf eine Reparatur oder ich weiß ja nicht, wie die Leute da vorbereitet sind und wissen, was es da für Möglichkeiten vor Ort gibt. Aber ich denke dann, in dem Moment, wo er dann bei euch war und gesehen hat, okay, krass, die Jungs machen jetzt alles, damit ich wirklich noch dran teilnehmen kann. Ich glaube, dadurch hat er bestimmt im Wettkampf noch mal mehr gegeben.
Ja, also er war auf jeden Fall, als ich ihn getroffen habe, war er eigentlich, hat er schon abgeschlossen damit. Also der hat gesagt, das war's. Also ich kann nichts mehr machen, ich will nichts mehr machen. Es ist einfach super kacke und bin jetzt das erste Mal bei den Paralympics, aber darf oder kann nicht dran teilnehmen an den Wettkämpfen. Und und nachdem wir dann mit ihm kurz gesprochen hatten, haben wir gesagt, hier, pass auf, wir machen da was, wir probieren was, wir versuchen was, wir können es nicht versprechen, aber wir haben noch ein paar Tage Zeit bis zu deinem Wettkampf. Und in den Tagen konnte er sich natürlich auch leider nicht optimal darauf vorbereiten, weil er war halt nur im Rollstuhl. Aber wir konnten ihm dann den neuen Schaft bauen und ja, er konnte dran teilnehmen und war natürlich mega happy, wie du schon sagst, auch mit der Atmosphäre, dass man das einfach mal mitnimmt.
Ja.
Als junger Sportler, das ist, glaube ich, schon das Wichtigste einfach für die Leute, dass die einfach dabei sind. Und er hat auch ein gutes Resultat erzielt. Es hat leider nicht fürs Finale, für die Finalteilnahme gereicht dann in dem Sprint, aber ja.
Ja, aber wenn man es im Kopf schon abgeschrieben hat und dann trotzdem noch in diesem super Stadion war und gemerkt hat, was da für eine familiäre Machenschaft alles abläuft, dass da man alles versucht, egal wo der Mensch herkommt, um denen da zu helfen, das ist bestimmt schon, hat er da mental ganz, ganz, ganz viel mitgenommen und eine andere Sichtweise nochmal bekommen auf das Ganze, definitiv.
Genau.
Schön. Ja, wie du schon sagtest, es ging ja komplett durch Paris. Also die haben ja nicht nur irgendwie so ein Stadion und so ein bisschen drumherum aufgebaut, sondern die haben ja quasi die ganze Stadt beschlagnahmt. Wie hast du da irgendwie was von den Menschen aus Paris mitbekommen, wie die darauf reagiert haben? Weil gefühlt muss ja deren Stadt muss ja verkehrstechnisch lahmgelegt worden sein, oder?
Ja, also ich habe nicht viel mit den Parisern zu tun gehabt, weil ich tatsächlich die meiste Zeit in dem Village war und am Arbeiten. Aber ich habe natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen aus Paris, die auch da arbeiten, gesprochen. Und die meinten auch, dass da natürlich viele Straßen gesperrt wurden und man dann theoretisch mehr auf die U-Bahn und auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen musste. Was für die aber auch schwierig waren, weil genau in der Zeit von Olympischen und Paralympischen Spielen die Verkehrsbetriebe die Preise einfach verdoppelt haben.
Auch. Ach,
das auch noch. Und da waren die jetzt nicht ganz so happy drüber, dass das so passiert ist. Und die haben natürlich versucht, dann alle unnötigen Wege zu vermeiden.
Ja. Oh, Wahnsinn, dass dann also sogar die öffentlichen Verkehrsmittel da mal kurz ihren Profit daraus mitziehen wollen. Das ist schon krass. Haben die denn auch, weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber oder haben die mehr Züge irgendwie zur Verfügung gestellt und das Verkehrsnetz in dem schon versucht zu optimieren für die Zeit dann wenigstens?
Es gab also die haben für die Spiele, für die Olympischen Spiele eine komplett neue U-Bahn-Linie gebaut.
So.
Vom Flughafen zu den Sport, also zum Village beziehungsweise zum Stadion, Hauptstadion. Und die Bahnen, die waren halt alles komplett neu. Also alles, was da abgefahren ist, alle 2-3 Minuten, das haben die schon alles komplett neu gemacht und dafür zur Verfügung gestellt. Es war aber auch notwendig, dann um die Massen da wirklich von A nach B zu bewegen. Wenn man sich vorstellt, in den Stadion, in den Leichtathletikstadion passen 70.000, 80.000 Leute rein.
Ja, eben.
Dann gibt es eine Vormittags- und eine Nachmittagssession und dann muss man die 140.000 Leute auch irgendwie von A nach B kriegen in der kurzen Zeit.
Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das für eine Menschenmasse ist, die da bewegt werden muss, ja.
Genau, und das ist ja nur das eine Stadion. Parallel dazu gibt es ja überall dann noch die Wettkampfstätten, wo die Leute anreisen, abreisen. Und jedes Mal 20.000, 30.000 Leute vielleicht in den größeren Stadien da am Reisen sind.
Ja, und dann auch die ganzen Wettkämpfe drumherum halt, ne? Die Fahrräder, die Bike-Sessions, die Triathlon-Session, alles, was dann da halt auch mit dem Rad, ja, quer durch Paris dann gegenüber, über die bekanntesten Straßen und an den Wahrzeichen vorbei, wie du vorhin sagtest. Und da war ja auch komplett Stadionatmosphäre, ne? Also wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, die Kameramotorräder, die das alles begleitet haben, man sieht die Sportler und du siehst links und rechts durchgehend Menschenmenge an Rad- und Laufstrecke. Das, also gerade aus dem Paratriathlon kennen wir das ja gar nicht. Und wenn ich jetzt an meine Wettkämpfe zurückdenke, wenn man da in Alhandra startet oder jetzt zuletzt in Ungarn, in Tatar, da ist an den Radstrecken meistens kaum was los. Da stehen dann hochgerechnet, lass da mal 50 bis 100 Leute stehen, wenn überhaupt. Also ist, glaube ich, schon hochgegriffen, weil Parasport oder gerade Paratriathlon einfach nicht so interessant oder nicht so präsent ist. Mehr ist dann schon meistens auf der Laufstrecke los, weil sie die schon ganz gerne durch Innenstädte oder sowas legen, wo man dann auch sagt, so hier, man zeigt ein bisschen Präsenz und ja, aber wie gesagt, also das war ja eine Menschenmasse, die da die Leute angefeuert haben. Also mit den Athleten, mit denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, das ist durchgehend ein Feuerwerk gewesen und man konnte die Trainer, die am Rand standen und die Zeiten zurufen, teilweise gar nicht verstehen, weil da so eine Action war und ja, die haben das alle richtig, richtig hart genossen. Aber ja, wie du sagst, eine riesen Menschenmasse, die da bewegt worden sein muss die ganze Zeit. Verrückt. Bist du denn auch zum Schlafen gekommen? Also habt ihr euch da eure Schichten, habt ihr das einhalten können und konntet ihr Ruhezeiten für euch einbauen?
Ja, also wir hatten natürlich unsere zwei Schichten, entweder Früh- oder Spätschicht, je nachdem haben wir dann auch mal gewechselt und hatten dann auch unsere freien Tage. Aber ja, es ist natürlich auch darauf vorgekommen, dass wir länger machen mussten. Also gerade wenn wichtige Reparaturen noch fertiggestellt werden mussten, dann war es auch öfters so, dass wir nicht um 23 Uhr zugemacht haben, sondern dann auch mal bis 11:30 oder 12 oder quasi Mitternacht dann gearbeitet haben. Und aber genug Schlaf gab es dann auch noch, ne? Und den Rest des Schlafes kann man dann nach den 4 Wochen dann nachholen.
Ja, auf die Nachwehen kommen wir nachher zum Schluss auch noch. Auf jeden Fall, da gehen wir bestimmt noch mal drauf ein. Bei den Spielen, so diese ganze Wahrnehmung. Ich meine, ihr seid ja dann überwiegend in der Werkstatt. Die Leute kommen aus den verschiedensten Ländern zu euch mit den verschiedensten Problemen. Wie viel Sportgeschehen bekommt ihr denn noch mit? Oder würdest du sagen, du hast außer das, was in der Werkstatt ist, konntest du dir was angucken? Hast du dir irgendwo noch Zeit nehmen können, um was zu sehen?
Diesmal habe ich bewusst nichts angeguckt. Tatsächlich bewusst nichts, okay. Bewusst nichts angeguckt. Beziehungsweise war halt viel in der Werkstatt aktiv. In der Werkstatt, beziehungsweise in unserem Wartebereich, lief ein Fernseher, wo wir die Wettkämpfe verfolgen konnten. Beziehungsweise wo auch die Sportler, die gewartet haben, natürlich dann ihre favorisierten Matches dann angeguckt haben. Und da haben wir dann natürlich auch immer sehr viel Raum für Diskussionen gehabt zwischen den Ländern. Und ja, es war schon eine coole Atmosphäre da auch bei uns. Genau, diesmal habe ich mir bewusst nichts angeguckt, weil ich mit vielen Sportlern tatsächlich auch so in meinem Alltag zusammengearbeitet habe oder auch zusammenarbeite, die vorbereitet habe und mit denen ja diese Vorbereitungszeit durchgegangen bin zu den Paralympics und mir aufgefallen ist, dass ich vor so einem Wettkampf wahnsinnig nervös bin. Also wahrscheinlich nervöser als die Sportler an sich. Ja. Und von daher habe ich mir dann gesagt, ich gucke mir diesmal keinen Wettkampf an von denen. Das machen meine Nerven nicht mit.
Okay, cool.
Sondern ich höre mir das danach an, wie das Resultat war und gucke mir dann die Aufzeichnung an. Ja. Aber sonst hätte ich mir wirklich sehr gerne so ein Rollstuhl-Rugby-Spiel mal angeguckt oder Rollstuhl-Basketball. Das habe ich leider zeittechnisch nicht geschafft. Aber ja, so die Leichtathletik, wo das Herz für so ein bisschen schlägt, habe ich dieses Mal tatsächlich nicht verfolgt.
Stark, dass du da so mitgehst, dass sich das auch emotional richtig schön catch und abholt. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Aber es spricht dann natürlich auch dafür, dass du da definitiv die richtige Berufung gefunden hast. Würdest du sagen, so in den letzten 4 Jahren vom Auftreten der Nationen hat sich irgendwo was stark verändert? Also ist dir da irgendwie was aufgefallen, dass du sagst, boah, das Land war auf einmal ziemlich präsent oder hat dich da irgendwas überrascht?
Was einem natürlich immer auffällt, ist, dass die Ausrichterländer dann auf einmal aufpoppen, würde ich jetzt mal so sagen. Das hat angefangen auch schon in London, wo ich das erste Mal dabei war, dass auf einmal super viele Paraathleten dann aus Großbritannien dabei waren, die wo die vorher eher ein kleines Team hatten und auf einmal haben die Paralympics, den Zuspruch der Paralympics bekommen und auf einmal wächst dieses Team. Die Professionalität von UK ist gewachsen und was diese Paralympics in diesem Land ausgelöst haben, war einfach unglaublich. Ne? Also ist auch immer noch eins der größten Teams, glaube ich, mittlerweile. Ja. Aber das Gleiche hat man jetzt auch dann gesehen 4 Jahre später in Brasilien.
Ah, okay.
Wo auch auf einmal der Parasport mehr und mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Auch in Japan. Und das hat man jetzt auch wieder gesehen in Frankreich. Also wenn ich jetzt zurückdenke, 8 Jahre zurück, da waren von den Franzosen, sage ich jetzt mal, nicht so viele professionelle Parasportler dabei. Und dieses Mal hatten die, glaube ich, auch eins dann der größten Teams mit dazu.
Das sah auch imposant aus, ja.
Da fällt einem erstmal so auf, was dann wirklich so eine Sportveranstaltung in einem Land bewirken kann. Mhm. Ein Umdenken vielleicht auch und in der Gesellschaft. Und ich weiß ja, dass auch in London oder in Great Britain gibt es dann auch eine eigene Fernsehserie oder eine eigene Sportveranstaltung, so wie bei uns die Sportschau. Gibt es bei denen The Last Leg, glaube ich, heißt das. Und die beschäftigen sich halt nur mit Parasport. Stark. Und das ist so ein bisschen daraus gewachsen. Und ja, finde ich einfach interessant, dass das auch diesmal wieder mit Frankreich so ist. Und ich hoffe, dass dann auch die Nachhaltigkeit da wirkt, was sie ja während der Spiele schon immer versprochen haben, dass dann in Paris oder in Frankreich dann auch viel mehr auf die Leute mit körperlichen Beeinträchtigungen eingegangen wird, wie zum Beispiel in der U-Bahn. Also da gibt es ja ganz oft gar keine Möglichkeit für Rollifahrer dann zur U-Bahn zu kommen, weil keine Lift oder keine Rolltreppe verfügbar ist.
Die sind da richtig oldschool, das stimmt. Ja, ja, stark. Und dann brauchen wir auf jeden Fall mal noch Paralympische Spiele in Deutschland. Wäre auf jeden Fall auch interessant zu sehen, was in so einem Land während so einem paralympischen Zyklus einfach so alles passiert. Ne? Von Politik über Sportler, über Sportstätten ist da bestimmt ganz, ganz, ganz viel Bewegung drin. Ja, das stimmt.
Ja, also ich wäre auf jeden Fall dafür, sowas auch mal in Deutschland zu machen. Ich würde vor allen Dingen mich mal interessieren, wie die Deutschen das dann organisieren. Ne? So im internationalen Vergleich heißt es ja immer, die Deutschen sind gut im Organisieren und sehr ordnungstreu und alles sowas. Und wenn wir dann wirklich mal so ein großes Event haben, würde ich gerne mal gucken, wie gut wir das dann doch hinkriegen im Vergleich zu anderen Ländern.
Auf jeden Fall, das wäre spannend. Ich würde es auch begrüßen, auf jeden Fall. Vielleicht erleben wir es noch. Ich weiß gar nicht, inwieweit paralympische oder auch olympische Spiele vorgeplant werden. Ist das, weißt du das? Ist das so ein Zyklus-Ding?
Ja, genau, es ist so ein Zyklus. Im Moment ist es so, dass, muss ich rechnen, 28 ist in LA. 2028, das wurde schon vergeben und 2032 ist in Brisbane in Australien.
Ah, das ist soweit auf jeden Fall
schon mal vorgeplant. Soweit schon vergeben, soweit planen wir auch schon. Und danach 36, keine Ahnung, da wäre noch ein Slot frei.
Sollen wir ein bisschen Werbung machen oder so für Deutschland hier? Nach der schönen EM, die wir hier hatten, die haben sie ja auch alle gefeiert, außer die Deutsche Bahn.
Genau, also ich glaube, wir könnten das ganz gut und ich glaube auch, dass es Deutschland gut tun würde, wenn man das Ganze halt auch gut und nachhaltig macht, so wie das die Franzosen jetzt gemacht haben.
Ja, finde ich auch spannend. Cool. Max, hast du irgendwie ein paar Zahlen für euer Event vorbereitet oder im Kopf, wo du jetzt sagst, so viel Reparaturen waren es insgesamt? Wie viele Leute habt ihr da beschäftigt?
Ja, also so Zahlen habe ich jetzt immer griffbereit, weil ich ja auch während der Spiele ab und zu mal Interviews geben durfte.
Ah, cool.
Für andere Zeitungen oder Medien. Und ja, wir waren 164 Teammitglieder insgesamt da vor Ort in unserer Werkstatt.
Ordentlich, ja.
Aus 41 Nationen, also sehr internationales Team.
Ja.
Haben dabei 31 Sprachen gesprochen, wobei eigentlich in der Werkstatt nur Englisch geredet wurde. von jedem. Und wir hatten, und das haben wir jetzt kurz ermittelt, sind, das muss ich ablesen, 14.128 Arbeitsstunden insgesamt benötigt. Und genau, es waren sich 4.400 Sportler ungefähr da.
Aha.
Allgemein. Plus Betreuer und Trainer und Offizielle waren es 9.000 Leute, die im Dorf genächtigt haben. Und von den ganzen Personen hatten wir im Endeffekt knapp über 3.000 Reparaturen, die wir machen mussten. Also 3.000 Probleme, wie ich es dann immer ausdrücke, die gelöst werden konnten.
Wahnsinn.
Und ja, war so viel wie noch nie. Das hat uns auch von der Masse her doch ein bisschen überrascht, dass es so viele waren.
Okay.
Und auch sehr viele, also nicht mehr nur Rollstühle. Früher waren immer auch viele Rollstühle. Dieses Mal waren auch sehr viele Orthesen und Prothesen dabei. Also wir hatten über 500 Prothesenreparaturen, die wir gemacht haben. Und davon kann man sagen, ich glaube 83 Füße. Gebrochene Füße oder kaputte Füße, die ausgetauscht haben. Und
das ist viel.
Knapp über 40 Kniegelenke, die dann halt kaputt gegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, oder verschlissen waren, die wir da ausgetauscht haben, um dann noch so ein bisschen mehr auf den Prothesenpart zu spielen zu kommen.
Das ist schon verrückt viel, auf jeden Fall. Also, ich überlege, wie die Krankenkassen hier über reagieren, wenn man mal eine Prothese mit Knie und Fuß einreicht und ihr dann da die Masse da, boah, das ist schon echt eine Ansage. Ja, und da geht halt richtig, richtig Zeit und Arbeitsschmalz drauf. Ne? Das ist ja meistens dann nicht nur irgendwie, wie du auch sagtest, so eine einfach nur austauschen, sondern das muss ja auch alles eingestellt werden, die Elektrik muss programmiert werden, manchmal. Wenn nicht das Gleiche vorhanden ist, dann muss ja auch noch was umgestellt werden oder teilweise auch dann die Anker getauscht werden und so weiter. Also das klingt immer so, ja, so schnell erledigt, wie man sich das heutzutage vorstellt, ist das halt alles nicht. Das ist halt wirklich noch Manpower und auch Gehirn, ne, denken, dass es nachher auch wirklich funktioniert, sich austauschen. Manchmal braucht man da zwei Personen für eine Reparatur und ja, so kommen da ganz, ganz viel Arbeit und ganz viele Stunden zusammen. Finde ich echt richtig, richtig spannend.
Ja, so kann man es gut zusammenfassen. Also es gibt natürlich Reparaturen, die schnell gehen, wo man einfach nur einen Reifen tauscht oder eine Bremse einstellt und oder einen Reifen aufpumpt vielleicht auch nur. Und dann, wie du schon sagst, gibt es natürlich auch Sachen, die dauern länger. Und vorhin das schon mal erwähnt mit dem Sportler aus Thailand, wo der Schaft gebrochen ist. Da haben wir dann 3 Tage durchgearbeitet mit Früh- und Spätschicht und Übergabe an den nächsten Techniker. Hat halt nicht einer durchgehend gearbeitet an dem Schaft. Und um dann nachher das Resultat zu erzielen, dass der Sportler halt starten kann. Ne?
Wahnsinn. Hast du irgendein Learning für dich mitgenommen, wo du sagst, so, okay, das müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen? Oder wo du sagst, ich würde beides sagen. Ich würde einmal sagen, wo du sagst, das müssen wir auf jeden Fall vielleicht noch ein bisschen besser machen. Und etwas, wo du gesagt hast, so, yes, das hat richtig, richtig geil geklappt.
Ja, also ich bin gerade so dabei, nach so einer gewissen Zeit, also das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten und auch Feedback einzuholen von den Kollegen, die dabei waren. Und man kann schon sagen, dass wir von der Anzahl unserer Passteile, die wir dabei hatten, schon ziemlich gut unterwegs waren. Mhm. Das war halt das Gute. Wir haben viel aus den vorherigen Spielen gelernt. Und es war selten was wir wirklich nachbestellen mussten oder dass wir irgendwas nicht vorrätig hatten oder nicht ausreichend vorrätig hatten. Aber natürlich, da gibt es da auch noch Optimierungspotenzial, wo man dann gucken muss, wie man da in Zukunft drauf reagiert. Und da ist ein großer Punkt, der bei mir auf der Liste steht, das ist die Elektronik. Das heißt, dieses Mal sind viel mehr Elektrorollstühle oder auch Elektroscooter aufgetaucht, wo dann die Kabel kaputt waren, Kabelbruch und so weiter, dann einfach passiert ist, wo wir gucken mussten, wie wir das dann reparieren, wo wir manchmal größere Herausforderungen hatten. Und ich gehe davon aus, dass wir dann vielleicht beim nächsten Mal in der Servicewerkstatt auch so eine leichte Elektronikecke haben. Also ja, dass wir dann gucken, dass wir löten können, dass wir Kabel austauschen können für einen Kabelbruch und so weiter, dass wir da einfach noch ein bisschen besser aufgestellt sind, was das angeht.
Die Menschen kommen ja dann mit allen Fabrikaten zu euch, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ihr ein Heimspiel dann jedes Mal habt, sondern ihr nehmt euch ja allem an, was da kommt, und dann ist ja dann auch teilweise, ja, oder größtenteils wahrscheinlich Learning by Doing, ne? Einfach mal aufmachen, reingucken und verstehen.
Genau, also, und genau da ist es bei den Elektropasteien halt so, jeder Hersteller hat komplett eigene Motoren oder sonst irgendwas. Mhm. Da gibt's halt nicht so einen Standard. Und da wird dann der Motor aufgemacht, und was man halt machen kann, ist dann vielleicht eine Verbindung neu löten oder ein Kabel austauschen. Aber den Motor können wir dann in dem Fall, wenn der richtig kaputt ist, nicht reparieren, ja, wenn der nicht von Otto Bock ist. Ja. Da müssen wir dann extern bei der externen Firma halt nachbestellen, ja, und hoffen, dass es in der Zeit lieferbar ist.
Dass die dann auch so gut aufgestellt sind und so schnell reagieren wollen wie ihr. Ja.
Genau. Weil meistens hat man ja immer nur 2 Wochen Zeit, wo die Werkstatt dann offen ist, oder 2,5 Wochen. Und wenn das Problem am Ende der Zeit auftaucht, dann können wir halt leider auch nichts machen.
Ja, das stimmt schon. Stark. Ja, aber interessante Sache, und klar, unterstreicht so ein bisschen den Zahn der Zeit. Die Elektrik schreitet immer weiter voran, findet in immer mehr Sachen Einzug, und ja, die kommen ja dann auch mit ihren Alltagssachen zu euch, um sich dann da vorzubewegen, und dann steht ihr dann da vor neuen Herausforderungen. Interessant auf jeden Fall zu wissen, und auch cool, dass du das auch so reflektierst und sagst, okay, da, wir möchten da reagieren, und dann halt so eine kleine Elektrikecke mit 2, 3, 4, keine Ahnung, auf jeden Fall mit Spezialisten für diesen Bereich dann auch wieder dahin zu setzen. Ja. Und ja, dann hattest du deine Paralympischen Spiele. Ihr habt danach alles abgebaut, habt durchgeatmet, ein schönes Feierabendbierchen oder sowas hoffentlich genossen noch im Team zum Abschluss. Dann ging es wieder nach Hause in die harte Realität. Das ist bestimmt auch mal wieder so eine kleine Umstellung. Oder? Nach 4 Wochen intensiven Exkurs.
Genau, definitiv sehr intensiven 4 Wochen. Viele Emotionen dabei gewesen, viele Arbeit, viel harte Arbeit, dann auch mit den Teamkollegen, mit denen man dann ja auch jeden Tag zwangsläufig zusammen ist. Und danach, nach dem Abbau, war dann schon so, ja, Stein vom Herzen gefallen. Wir haben es geschafft, wir haben alles gut über die Bühne gekriegt, und es war von meiner Seite aus so reflektierend schon auch eine wahnsinnig gute Werkstatt, die wir da hatten, dieses Mal, wieder mal. Und Feierabendbierchen getrunken, Zeit genossen, und dann ging es nach Hause. Aber so ganz in der Realität bin ich da noch nicht angekommen, weil es ging für mich gleich weiter. Die Sachen, die dann den nächsten Tag von Paris mit dem LKW geliefert wurden, die wurden schon gleich wieder aufgeteilt. Denn die nächsten Events stehen schon an. Also im Moment habe ich dann die Invictus Games vorbereitet. Die finden nächstes Jahr im Februar in Vancouver statt. Und da wurden die Maschinen und Werkbänke und das Equipment schon gleich, was aus Paris wiedergekommen ist, neu verpackt und das dann nach Vancouver zu schicken.
Wahnsinn. Wahnsinn, was für ein logistischer Aufwand und was auch für eine logistische Leistung. Und dann, ich denke mal, ich bin da schon ein bisschen sprachlos. Also, ich habe gedacht, du baust die Werkstatt ab, stellst dir dann erstmal rein, kannst nach Hause, gehst zu deiner Family, erholst dich erstmal ein bisschen, aber dann macht er einfach weiter. Ja, stark. Und dann aber zwischenzeitlich auch mal Urlaub gehabt und runtergekommen, oder sagst du, so, ja gut, jetzt sind wir wieder drinne und dann machen wir halt einfach weiter.
Ja, in dem Moment war man einfach nur drinne, war man so in diesem Flow. Hab dann 2 Wochen das vorbereitet, dann ein bisschen Urlaub gemacht. Da hat man dann auch gemerkt, dass der Körper jetzt auch gesagt hat, okay, war auch gut, fahr mal runter. Und dann finde ich es halt auch schön im Urlaub, wenn man dann mal runterkommt, das Ganze so alles verarbeiten, die Eindrücke, die man die letzten Wochen, Monate gesammelt hat, zu verarbeiten, um dann auch wirklich ein gutes Resultat daraus zu ziehen, was war gut, was war schlecht. Und ja, es war einfach wieder eine unglaubliche Erfahrung und eine wahnsinnig intensive Zeit, kann ich immer nur wiederholen.
Schön. Ja, man merkt, dass das Feuer brennt, und auch wenn es noch so anstrengend ist und man sich denkt, manchmal, wofür machst du das? Und dann steht der Nächste da und dann weißt du wieder genau, dafür machen wir das. Für das Lächeln, was der Typ dir am Ende oder die Dame dir am Ende dann gibt, wenn du die Reparatur durchgeführt hast und dir dann weiter Sport machen können, genau dafür macht man das dann. Das ist schon echt ein sehr, sehr dankbarer Job, und dann halt dieses Sportler-Highlight dann nochmal. Also ich finde ja schon Trainingslager, finde ich ja schon immer intensiv, wenn man da mit seinen paar Leuten, also ein Paratriathlon sind wir jetzt nicht ganz so viele, unterwegs ist. Aber wenn man dann so ein Dorf von zigtausenden Sportlern hat und eine Stadt, die komplett für diese Situation brennt, das ist ja, und das muss unfassbar emotional, geht das ja. Und ja, wie gesagt, dann kommt man nach Hause und hat halt seinen normalen Alltag und muss da, glaube ich, auch erstmal wieder ein bisschen sich selber erden und auch sortieren und ja, verarbeiten über die Zeit. Das ist halt nicht so einfach von heute auf morgen tatsächlich, ja, wie du sagst. Jetzt so nach der Zeit, jetzt fängst du an, so mal richtig Resümee zu ziehen, auch von den anderen Technikern nochmal Infos einzuholen und Feedback einzuholen und das Ganze dann zu verarbeiten. Und dann stehst du schon wieder in der Werkstatt in Vancouver für die Invictus Games. Invictus Games hatten wir ja jetzt zuletzt auch in Düsseldorf. Letztes Jahr, ne? Nee, 22 genau. Hatten wir die Reha-Care. Da haben die Werbung dafür gemacht, und 23 war die Reha-Care mit den Invictus Games nebenan. Genau, das war's.
Ja. Dann war es so. Genau.
Und die sind die auch alle 2 Jahre dann jetzt,
die Invictus Games? Die sind dann jetzt genau alle 2 Jahre. Und finden immer in so einer unterschiedlichen Ausführung statt. Jetzt in Vancouver ist es das erste Mal so, dass die auch Skilanglauf dabei haben, und also Skidisziplinen, dafür aber komplett auf die Leichtathletik verzichten.
Aha, okay.
Und genau, das ist so ein bisschen das Besondere an unserer Arbeit dann wieder, dass ich jetzt zwar die Werkstatt von Paris mitnehme nach Vancouver, aber vom Equipment ein bisschen umstellen muss, dass ja dann doch andere Reparaturen theoretisch kommen könnten, als es dann in Paris der Fall war.
Spannend, ultra spannend. Ja, guck, wie gesagt, einfach mal rein, auch bei Otto Bock auf den Social-Media-Kanälen zu den Events wird da immer richtig, richtig nochmal einer rausgefeuert. War echt spannend auch zu sehen, wie dann die einzelnen Protagonisten, teilweise Leute aus der Werkstatt, das Handy mal mitgenommen haben und mal gezeigt haben, wie so der Alltag aussieht und was da so am Sportlerrand stattfindet und. Also ich fand es echt gut gemacht. Passion for Paralympics wurde auf jeden Fall wieder gut gelebt und auch gut aufgezeigt. Und ja, wie gesagt, ich bin ein absoluter Fan von und finde das echt großartig, wie das alles funktioniert. Und ja, auf der Seite sage ich einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den Exkurs, für das kleine Nachgespräch, sage ich jetzt mal. Und wünsche dir noch weiter gute Erholung und auch, dass alles funktioniert für die nächsten Projekte. Und ja, wir hören uns sicher nochmal wieder mit irgendwelchen spannenden Informationen rund um den Parasport.
Ja, auch vielen Dank, wie gesagt, dass ich nochmal dabei sein durfte, und hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Freue mich, dass das Event vorbei ist, und ich freue mich aber auch schon darauf, auf die nächsten Events, die vorzubereiten. Geht ja bald dann, also nach den Invictus Games, ja quasi schon wieder los, dann mit der Vorbereitung für die Winterspiele.
Perfekt, die sind ja dann, da können wir vielleicht auch noch was zu machen, was dann nochmal da die Besonderheiten sind, und vielleicht schaffen wir das auch nochmal, das irgendwie ein bisschen anders zu begleiten, aber das kommt dann in 2 Jahren. Gehen wir hin, machen wir schon.
26.
Genau, perfekt. Dann dir eine noch gute Zeit.
Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.